Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Liebe Leute, es ist wieder soweit. Das Hobby Podcast, eine weitere Episode. Markus, wir haben schon ganz schön viele Episoden geschafft in unserem Leben, ne? In unserem Leben. Wie fühlst du dich?
Ich fühle mich gut. Fühle mich sehr gut. Freue mich auch ganz besonders auf die heutige Episode, vor allen Dingen. Ich bin gerade sehr gestresst, tatsächlich vom Gassi gehen nach Hause gekommen. Deswegen muss ich jetzt erstmal was trinken.
So. Gut, das hast du sehr gut gemacht. Und dass die Leute sich jetzt auch nicht wundern, dass ich auch was zu trinken habe hier.
Wir haben immer
bei mir, ja, bitte?
Wir haben immer was zu trinken.
Weil wir haben immer was zu trinken, aber jetzt haben wir was ganz Besonderes nämlich hier. Ich habe heute hier meinen Holy Hydration Drink, weil ich auch viel gearbeitet habe heute tatsächlich. Und Geschmacksrichtung Pier übrigens, ne? Prost, liebe Leute.
Was ist?
Pier, Birne, das kennst du nicht. Das kennt ihr in Frankfurt nicht. Birne gibt's nur in Hamburg. Mit meinem schönen Holy Shaker. Aber warum wir jetzt überhaupt über Getränke sprechen, über Wasser lassen, mit Gassi gehen natürlich, ne? Das ist natürlich auch ein Skandal. Da kann unser heutiger Gast uns ein bisschen mehr erzählen, mit dem wir heute auch eine neue Kategorie Weltpremieren, würde ich beinahe mal sagen. Es ist der wunderbare Maxi von Holy, aber in erster Linie ein geiler Sammlertyp.
Danke, danke für die coole Introduction. Ja, ich freue mich, heute dabei zu sein. Auf Einladung der beiden Jungs. Ich wollte eigentlich nur eine Kooperation. Die wollten mich als Gast. So haben wir alle gewonnen, glaube ich. Deswegen ja, ich arbeite bei Holy, bin unter anderem mitverantwortlich für die Partnerships, also auch für die beiden Jungs. Und ja, dachte mir, wäre eine coole Koop. Die müssen immer viel schnacken, müssen gut hydriert sein. Deswegen, jo.
So nämlich. Markus, willst du erst was sagen oder soll ich loslegen?
Nee, erstmal freue ich mich erstmal, dass du bei uns bist hier und natürlich auch, dass wir zusammen eine Partnerschaft, wie Dennis vorhin schön gesagt hat, am Start haben. Bin gespannt, was du über dich, aber auch über Holy erzählst, weil ja, sehr, sehr spannend, da ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Aber Dennis, leg mal los.
Ja, also ich kann ja mal ganz kurz, Maxi, du fällst mir ins Wort, wenn ich Quatsch erzähle.
Gerne.
Tatsächlich, ist ja nicht jeder, der eine Partnerschaft will, auch sofort Gast, ne? So, du, bei dir ist es aber ganz besonders, weil bei dir kommt ja quasi alles zusammen. Du bist ja nicht nur bei Holy, sondern auch wirklich ein Sammler. Kommst gerade aus London quasi einigermaßen frisch wieder. Und das fand ich dann sofort irgendwie total geil, dass du da den Antrieb hattest, ja komm, die zwei Pappnasen da, die kann ich ja mal kontaktieren, die haben ja nichts zu trinken, die armen Schweine. da gebe ich denen mal was. Genau, und dann hast du auch glücklicherweise zugesagt, auch als Gast mit reinzukommen. Das wissen wir sehr zu schätzen.
Du, also da hat für mich alles zusammengekommen, glaube ich, wie ich gerade schon formuliert habe. Und ja, sagst du natürlich richtig. Also Sammler trifft zu, ist natürlich immer in einem gewissen unterschiedlichen Rahmen auch. Aber ich glaube, das hat klein angefangen und hat mittlerweile Ausmaße angenommen, wo auch mal gewisse Lohnschecks in die Sammlung wandern. auf ganz human, aber ich glaube, wie das hier angefangen hat beim Das Hobby Podcast ist einfach, dass wir uns überlegt haben, ey, wir wollen mal ein bisschen mehr noch in diese Podcast-Nische gehen, auch als Holy, weil man hat so große Marktanteile ja schon abgegrast, so Gaming, Twitch etc., ne? Und wenn man bedenkt, wo man jetzt auch ist, man hat als drei Freunde, also Freddy, Matze und Phil, haben im Wohnzimmer angefangen, haben jetzt eine Company mit über 60 Mitarbeitern mittlerweile. Und da kann man sich auch mal, kann man die Sparten auch mal erweitern. Und dann war eben die Frage, was machen wir? Wo gucken wir rein? Wollen wir irgendwie die dicksten Podcasts aller Zeiten oder wollen wir auch ein bisschen nischiger, ein bisschen sympathischer, entspannter?
Und ihr wolltet das Erste.
Und wir wollten alles, basically. Und dann haben wir gesagt, gut, dann teilen wir das auf. Und dann habe ich gesagt, was wären so die erste Nische, die mich interessiert? Und dann habe ich direkt gesagt, ja, sammeln, collecten, Trading Cards. Und habe dann direkt gesehen, das Hobby. Und dann fiel mir die Connection auf mit Markus, mit Graded Moments. Und ich habe mir gedacht, habe ich nicht darüber auch meine London Card Show gefunden, wo ich jetzt immer unterwegs bin, alle drei Monate? Und dann dachte ich mir, okay, jetzt musst du anschreiben, musst die Jungs anfragen. Und schon sitzen wir hier.
Geil.
Das, ey, wie so eins zum anderen kommt, ey. Ja. Wahnsinn. Du hast gerade gesagt, London Card Show. Das heißt, du warst jetzt auch, was Dennis eben angesprochen, du kommst quasi fresh von der London Card Show.
Ja.
Magst du mal, bevor wir dann gleich auch zu den anderen Themen kommen, die du gerade angesprochen hast, da ein bisschen erzählen, wie es war für die London Card Show für dich?
Sehr gerne. Also ich war das erste Mal auf der London Card Show im November 2023. Big Props an Markus nochmal an der Stelle.
Danke.
Von mir.
Und habe mir damals eben nichts dabei gedacht, weil ich hatte angefangen, wieder auf Cardshows zu gehen. Ich hatte davor nur, nur über eBay und Connections, Instagram collected und bin dann wieder so auf Cardshows gekommen und America ist zu weit, deswegen London eher. Mhm. Und damals war es ja, es ist ja immer an dieser Pferderennbahn in Isha, bisschen außerhalb von London. Und wenn man jetzt sieht, wie sich das seitdem gewandelt hat, ist mega. Ist ja mittlerweile sind es zwei Floors. Am Anfang war es ein halber Floor. Jetzt, als ich jetzt war, vor anderthalb Wochen im Februar, zwei Floors, gigantisch voll. Ich glaube, über 7000 Leute habe ich heute auf Instagram gelesen. Okay. Ist damit, meine ich, Europe's Biggest Card Show.
Wahrscheinlich.
Ja. Und du hast ja wirklich mittlerweile alles abgedeckt, ne? Also von TCG, Pokémon, One Piece, Weiß-Schwarz, Yu-Gi-Oh! Über Sportkarten, NFL, Baseball, NBA, Eishockey, natürlich die Engländer absolut fußballverrückt, ne? Also was du da auch an One-of-Ones siehst und an also ich meine ja auch, dass da das nicht in dieser Show, aber in der letzten das Duel-Auto von Messi und Ronaldo gezogen wurde, dort auf der Show, was dann für 60.000 Pfund, bisschen mehr wegging. Also ist immer gut was los und so war es dieses Mal auch. Also ich liebe dieses Familiäre dort auf der Convention. Also ich war da jetzt schon fünfmal, sechsmal. Und man wird ja mittlerweile sogar wiedererkannt. Vielleicht ist es auch mein deutscher Akzent, kann auch sein. aber ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich glaube gerade so für TCG-Fans ist das richtig big, auch wenn man andere Sachen collectet, also Trikots sind auch immer mit am Start.
Okay.
Und gerade so Memorabilia ist auch richtig im Kommen, glaube ich, wieder mittlerweile.
Ja.
Jetzt aber gerade für mich als, kann ich schon mal anschneiden, als Main-Pokémon-Collector, in dem Hype gerade war das uff, also uff, sage ich da nur. nicht nur was Preise angeht, aber auch was das Angebot halt anging, ne? Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber vielleicht das als Abschluss mal für den Monolog kurz. Ich liebe das Collecten und ich liebe es, mir neue Stücke auch anzueignen, aber was ich wirklich liebe, muss ich sagen, ist dieses Handeln am Tisch, so, okay, wo man wirklich Pieces hat, wo man sagt, die möchte ich haben, was kann ich aus meiner Collection dafür abgeben, was kann ich an Cash drauflegen, wie kann man sich hin und her verständigen, das ist einfach mega, glaube ich.
Echt? Okay. Hast du einen Vergleich der Shows? Also hast du bisher nur London, war das dein Ging? Oder hast du auch mal in Deutschland, da gab es jetzt auch die eine oder andere?
Nee, ich hab in Deutschland die Card Madness tatsächlich mitgenommen letztes Jahr. War in Hamburg auf ein, zwei Shows in der Arena,
okay,
wo Basketball gespielt wird. Bin ich raus. Ja, genau. In Hamburg auf ein, zwei Shows. Und bin jetzt am 15. März in Berlin wieder auf der Couch, also ist ja vor meiner Haustür im Prinzip. Deswegen da habe ich so ein bisschen die Vergleiche. Ich habe einen einzigen, ich sag mal, Überseevergleich, als ich in Tokio war. Das würde ich aber nicht in den Vergleich setzen, weil das halt schon, also das ist ja dann schon sehr extrem. Aber ich glaube, so vom Vergleich so deutsche Cardshows zu London würde ich sagen, London größer, also wesentlich größer, mehr Menschen logischerweise auch, aber ich glaube vom Ambiente und vom Flair ist es unheimlich ähnlich. Also ich habe jetzt leider keinen America-Vergleich, da müsstet ihr was einwerfen.
Tatsächlich aber, auch nicht. Also ja. America war, also klar, National, jetzt war vor kurzem Burbank Card Show, beziehungsweise heißt jetzt auch anders auf der Westküste. Aber ja, da habe ich auch keinen Vergleich. Aber London tatsächlich auch nicht, war ich auch bisher noch nicht. Bis auf die eigenorganisierte in Frankfurt. Jetzt auch eher in den deutschen Shows eher unterwegs gewesen. Ja, genau.
Wir hatten auch den Kollegen aus Schottland ja mal da, ne? Den Veranstalter von der schottischen Cardshow. Das hat sich auch ganz gut entwickelt. Der war auch total happy und es wächst und wächst und wächst auch da, ne? Also ja.
Scotland Cardshow.
Genau. Ja. Der war auch happy.
Ich glaube auch der Veranstalter von der London Cardshow hat jetzt auch im Interview mit der Times gesagt, dass das am Anfang ja gefühlt drei Kumpels waren, die ihre Tische zusammengestellt haben und jetzt hat man über 7000 Gäste an einem Wochenende, was natürlich krass ist. Also man merkt schon auch aber, wie das den Leuten in die Knochen geht, weil das ist ja zwei Tage, Samstag und Sonntag. Mhm. Und Samstagabend ist dann noch eine Trade Night und du merkst dann schon, dass am Sonntag um 9 noch nicht alle da sind, sondern das ist dann so schleppend erst so ab halb elf sind dann so alle am Start. Das ist aber die beste Zeit, habe ich diesmal wieder gelernt, dann so gegen 9, um Deals hunten zu gehen morgens nochmal, weil dann eben Tables sind noch leer, man kann viel gucken. So war das bei mir dieses Jahr. Oder dieses Jahr, sag ich schon, diesmal.
Du hast gerade was angeschnitten. Lass uns da ganz kurz mal drauf eingehen. Gerade zu der Zeit als Pokémon-Sammler gibt man schon gut was aus. Also ich habe das auch mitbekommen. Ich bin ein bisschen mehr im Sport zu Hause. Mhm. Bekommt man aber mit, dass gerade im Pokémon das ein oder andere die Preise nach oben schießen. Was ist da los? Oder beziehungsweise, wie erlebst du das gerade als Pokémon-Sammler?
Ich glaube, es sind viele, viele Sachen, die zusammenkommen. Also ich würde es noch nicht ganz auf ein Level setzen mit dem Hype, den Logan Paul damals ausgelöst hatte. Mhm. Es fühlt sich sehr ähnlich an. Ich glaube, was das primär ausgelöst hat, war das Set von Prismatische Entwicklung, also Prismatic Evolutions oder Terrestrial Festival im Japanischen, weil Evoli, beziehungsweise die Evoli-Entwicklung für Pokémon-Sammler halt also mit zu den teuersten Karten zählen, also jetzt gerade nach Taras oder so, habe ich hier auch einige liegen, sind da immer sehr begehrt. Ich glaube, das kam. Dann kam dazu, dass vor allem im deutschen Markt jetzt auch wieder viele Streamer angefangen haben, Pokémon-Boxen zu öffnen. Das kam, ich weiß nicht, ob es aus dem Nichts kam oder ob es ein sehr geplanter Schachzug war, aber der Buddy von Buddy Cards kennt ihr ja zum Beispiel auch, der war jetzt auch bei Montana Black, bei dem großen deutschen Streamer und hat mit dem das First Edition Base Set deutsch aufgemacht. Und wenn man sich so zurückerinnert, so war das damals bei Logan Paul ja auch, der hat das englische First Edition Set aufgemacht, da hat Papa Platte was gezogen und dann ist das nach Deutschland rübergeschwappt und ich glaube, so hat sich das hochgeschaukelt. Das Problem daran ist aber jetzt gerade, glaube ich, dass ich würde mich nicht als Durchschnittssammler bezeichnen, weil ich echt viel auch Slabs und sowas habe, aber ich glaube, dass so der durchschnittliche Kollektor und vor allem so junge Sammler echt wieder, muss man ja sagen, wieder darunter leiden, weil du einfach nicht an die Produkte zum normalen Marktpreis rankommst, was schade ist. Also ich will das jetzt nicht rechtfertigen, aber es sind immer so Sachen, ich will da immer Pokémon auch ein bisschen in die Verantwortung nehmen eigentlich, weil die jetzt auch sagen, ja, wir printen jetzt mehr, wo ich mir aber auch denke, das ist am Ende nicht die Solution, sondern du musst irgendwie einen Mechanismus finden, wie du es so klassischen Scalpern irgendwie nicht möglich machst, immer alle Boxen wegzuhaben, weil das ist ja genau das Problem. Ich glaube, das haben jetzt auch ein Trimax und ein Monte angesprochen, die ja auch die Sets aufmachen, die gesagt haben, ja, sie kaufen es den Zuschauern ja nicht weg, sondern sie kaufen das teuer von Händlern und dann sagen aber auch die Leute, ja, das ist aber genau das Problem, so du kaufst es ja teuer von denen, die es anderen weggekauft haben und beförderst du das System damit. Ich glaube, das hat so diesen Hype wieder angefacht und ich glaube, das ist so generell eine Lektion, die man daraus nehmen kann. Wenn du an was nicht rankommst, dann willst du es ja umso mehr. Und genau so funktioniert, glaube ich, gerade wieder der Pokémon-Hype.
Ja, das stimmt.
Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also als du noch Mini warst, noch nicht Maxi, wie bist du dazu gekommen zu den Pokémon-Karten?
Was ein Wort, den habe ich ja noch nie gehört. Nee, ne?
Für die guten Witze ist Markus sonst zuständig, aber heute mache ich das mal.
Nein, alles cool. Ich habe das allererste Videospiel, was ich in meinem Leben gespielt habe, war Pokémon die gelbe Edition.
Okay.
Auf dem Gameboy meines Vaters tatsächlich damals noch.
Okay.
Weil an die NES durfte ich nicht ran, da haben meine Eltern meistens gesessen, haben Mario gespielt, deswegen saß ich mit dem Gameboy dran.
Respekt.
Absolut.
Cool.
Und habe mich damals, also ich werde heute noch nostalgisch, wenn ich diese Musik höre, die alte aus Pokémon Gelb tatsächlich, habe mich da einfach in dieses Franchise verliebt, muss ich sagen. Mhm. Das ist eine Liebe, die bis heute anhält. Man hat dann alle Editionen gespielt, ne, von Gelb über Gold und Silber, über Rubin, Smaragd und Saphir, dann Diamant und Perl, Schwarz und Weiß 2, XY etc. Das waren so die Sachen, mit denen man gaming-technisch aufgewachsen ist. Und natürlich hatte man dann auch als Kind die Karten. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Zuhörern ähnlich war, aber Pokémon war so das, was man gesammelt hat.
Mhm.
Und Yu-Gi-Oh! War so das, womit man gespielt hat.
Mhm.
Und die Pokémon-Karten, ich glaube nicht, dass sich damals irgendwer gedacht hat, dass die dann in 20, 25 Jahren mal, also dass die mehr wert sein werden auf jeden Fall, aber nicht, dass sie den Wert haben, den sie jetzt erreicht haben, glaube ich. Und ich glaube, das ist einfach was bis heute angedauert hat. Das ist bei mir tatsächlich eingeschlafen, einfach über die, ich glaube, Jahre so ab der 10. Klasse bis Mitte vom Studium, einfach weil man andere Sachen im Kopf hatte, ist aber nie gänzlich verflogen und ist dann tatsächlich auch, so ich würde sagen, 2018 bei mir wieder neu entfacht worden, dass man wieder angefangen hat, seine Ordner zu füllen, wieder Collections wieder zu tauschen, zu traden, neue Sachen zu kaufen, gerade so in diese Sets wieder einzusteigen, seine alten Sets vielleicht auch zu verkaufen, um sich dann neue Sachen zu holen, so war es bei mir.
Mhm.
Und bin dann, glaube ich, so ab 2022, würde ich sagen, wieder mehr oder dann hauptsächlich in Richtung Grading gegangen, also Sachen, gegradete Sachen zu sammeln. Nicht wegen, weil die Sachen dann mehr wert sind oder sowas, sondern weil es für mich immer als, ich nenne mich immer selber Verpackungsopfer, ich muss auch Sachen haben, die im Supermarkt cool aussehen. Und für mich sehen Karten immer viel besser aus, wenn die in einem Case sind. Das ist einfach meine Präferenz. Ich glaube, es gibt auch viele, die es lieber im Ordner haben oder Toploader-Binder. Das ist natürlich auch einfach eine Sache. Ich glaube, bei Sportkarten finde ich es immer am besten, wenn die in Magnet-Holdern sind zum Beispiel. Also ich habe auch eine Zeit lang ein bisschen NBA und NFL collected, mainly damals Zion Williamson und RJ Barrett. Lasst uns bitte nicht über RJ Barrett reden. und den Markt für ihn. Aber
gibt's da einen Markt?
Nee, nicht mehr. Nee. Deswegen sage ich doch, frag nicht. Aber bei Pokémon ist das einfach so, dass es aus, also wie glaube ich bei ganz vielen, aus meiner Kindheit kommt.
Ja.
Und bis heute einfach andauert und man jetzt so die Möglichkeiten hat, dass man sagt, ich verdiene jetzt Geld und andere kaufen sich vielleicht ein Haus und ich kaufe mir halt geslappte Pokémon-Karten.
Geh damit zur Bank und sage, hier, ihr wisst doch,
sehen
dass
Sie,
ich das Geld
ich bin
anlege.
Kreditwürdig, genau.
Ich bin kreditwürdig. Ja. Ein kreditwürdiges Verpackungsopfer, da haben wir doch schon die Überschrift.
Du hast gerade den Titel für meine Autobiografie gefunden, glaube ich.
Toll, ey. Das freut mich. Ja, das freut mich, ey. Geil. Ja, aber die Geschichte, dass man diesen Durchhänger, nenne ich es jetzt mal, hatte irgendwann, das zieht sich ja auch bei 80-90% unserer Gäste durch. Also jeder hat irgendwann mal andere Sachen im Kopf und kommt dann aber wieder zurück und dann entfacht diese Liebe, glaube ich, irgendwie noch doller, als sie vorher war, so gefühlt, ne?
Das zum einen. Und es gibt schon einen Unterschied. Manche behalten die Sachen von damals und manche haben sie weggeschmissen irgendwie in der Zwischenzeit. Das hat man sich tatsächlich auch schon eben so diese 50-50, wobei die meisten tatsächlich sie auch aufgehoben haben, glücklicherweise, die ganzen Sachen. Aber ja, ich glaube, diese Liebe ist dann ein bisschen stärker, weil du natürlich irgendwie auch nochmal dir die anders leisten kannst, glaube ich, im Alter. Ne? Das ist natürlich irgendwie dann auch nochmal, wo du dann als Kid auf dem Schulhof irgendwie getauscht hast, kannst du dann eben mit 20, 30 dir vielleicht die eine oder andere Karte gönnen. Wie groß ist denn deine Sammlung? Wie maximal groß ist denn deine Sammlung?
Die maximal groß ist. Ich muss sagen, ich habe übers letzte Jahr auch in meiner oder während meiner Reise nach Tokio habe ich auch viel verkauft, dort wieder mehr mitgenommen, graden lassen, wieder verkauft, habe jetzt auch viel nochmal getradet. Ich glaube, die beläuft sich jetzt aktuell so auf die 200, 300, nee, 200 nicht, aber so 150, 160 Slabs, würde ich sagen.
Okay.
Und Dann kommen noch so 2, 3, ja, 3,5, 3,5, ich muss immer so ein bisschen kontrollieren, so 3,5 Ordner an losen Karten dazu. Sind aber mainly dann so Commons, wo ich einfach die Artwork sehr schätze tatsächlich, weil für mich das immer so ist, wenn für mich eine Karte so ist, dass ich sie dauerhaft behalten möchte oder dauerhaft in die Sammlung aufnehmen möchte, lasse ich sie entweder graden oder tausche sie für die gegradete Version sozusagen. Mhm. Und ansonsten sind das einfach die Artworks, die ich sehr, sehr schätze bei Pokémon. Das sind Artworks von vielen auch, ich sag mal, älteren Zeichnern. Und bin da aber noch gerade dabei, mich wieder ein bisschen reinzufuchsen in wer welches Artwork gemacht hat und sonstiges. Aber gerade so bei den neuen Sets, glaube ich, gibt es viele, viele Karten, die nur allein von ihrem Artwork her es wert sind, auf jeden Fall so aufbewahrt zu werden oder in Sammlung genommen zu werden.
Markus, ich denke, jetzt ist doch ein guter Zeitpunkt, unsere neue Kategorie zu präsentieren, weil jetzt geht's ja um deine Highlights in der Sammlung gerade.
Ja.
Und die neue Kategorie, da waren wir natürlich unfassbar. Wir haben ja alle Werbeagenturen Deutschlands, haben die gepitcht und alles. Haben gesagt, wie könnte denn eine Kategorie heißen mit Holy drin? Und dann war plötzlich Holy Grail kam dann da raus, was ja ein gesetzter Begriff tatsächlich in unserem Hobby ist. Also, liebe Leute, nach wie vor, wir bleiben authentisch. Wir lassen uns nicht bestechen, sondern wir benutzen einen Begriff, den alle eh schon benutzen. Und deswegen bist du jetzt der Premierengast, Maxi, für dein Holy Grail. Was ist das Sammlerstück, was ist die Karte, die du als dein Holy Grail bezeichnen würdest?
Ich habe im Vorfeld viel drüber nachgedacht, tatsächlich, jetzt also heute den Tag über.
Die letzten drei Minuten.
Viel, genau. aber bin auch nochmal so durch die Sammlung und habe mir überlegt, so was ist was, womit ich emotionalen Wert verbinde, was ist was, womit ich durchgehe. Ich bin so ein bisschen durchgegangen. Ich habe vor einem Jahr eine Sammlung mit Goldstars angefangen, also mit den Pokémon Goldstars. Habe da jetzt mich hochgetradet zu 3 Stück, die jetzt hier vor mir liegen. Auf Japanisch einfach, weil mir der, witziger Fakt, der japanische Rand bei den alten Karten besser gefällt, weil der grau ist. Und okay. Der alte Rand bei den deutschen bzw. englischen Karten ist ja noch gelb. Mittlerweile sind die auch grau am Rand. Mhm. Und habe überlegt, ey, so eigentlich diese Goldstars sind doch was. Es ist aber tatsächlich eine relativ moderne Karte, eine sehr, 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 sehr neue Karte auch, die ich jetzt auch vor kurzem erst erworben habe. Und zwar, ich versuche sie mal ein bisschen in die Kamera auch zu halten, ist das die Special Art Rare von Umbreon EX, also vom Nachtara EX aus dem Terrestrial Festival Set, die jetzt erst kürzlich auch erschienen ist. Die ist natürlich, hat ihn einen gewissen Geldwert und die ist auch relativ neu, deswegen ist so die Frage, so warum ist das jetzt gerade mein Holy Grail? Ich sammle viele, viele Nachtara-Karten, also ich habe auch ein paar ja schon vor mir liegen. Es gibt ja auch das ist jetzt die 25-Jahre-Version, aber zum Beispiel das Goldstar-Nachtara. Mhm. Es gibt das Hidden Fates-Nachtara in Shiny, die man da collecten kann. Also es ist eine unheimlich große Sammlung. Und das eine, was diese Karten alle vereint, ist, dass die sehr, 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 sehr teuer sind. und für mich haben dieses Sammeln, dieses Hobby, ist natürlich schon immer damit verbunden, dass man Geld ausgibt. Aber für mich ist es so, ist ein bisschen schwierig, das zu beschreiben, aber für mich war es immer so ein Punkt, dass man sich nie die Karten leisten konnte, die man unbedingt haben wollte. Mhm. Ich glaube, das ist für viele ein Punkt. Und dass die irgendwann eine Summe erreichen, wo man sich denkt, ist es das eigentlich wert so? Und ich muss einfach sagen, als ich tatsächlich mir dann dieses Nachtara gekauft habe, war das erste Mal in meiner gesamten Sammlerhistorie, dass ich mir gesagt habe, oder dass ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht habe, wie viel Geld ich jetzt dafür ausgegeben habe. Okay. Sondern für mich war das so, das ist eines der schönsten Artworks, die ich je gesehen habe bei Pokémon. Das ist eins meiner absoluten Favorite-Pokémon. Und es war in diesem Moment jetzt absolut die richtige Entscheidung, Summe X dafür auszugeben, ist auch völlig egal, aber das ist einfach, glaube ich, so der Holy Grail ist. Vielleicht ein bisschen eine unpopular Opinion, aber ich versuche euch ein bisschen meinen Gedankengang dahinter zu schildern. Ja, ich glaube, das ist so ein Ding, aber weil ich natürlich ein bisschen breites Spektrum habe, ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen mache ich ganz kurz nur einen Punkt, ist für mich eine Karte, die ich auch mittlerweile oder jetzt unheimlich Wert gewonnen habe. Ein bisschen nischiger ist das hier.
Okay.
Das ist eine Beckett Black Label von Summer Pockets, also von Anime bzw. Videogame, von Weiß-Schwarz, also von dem Anime bzw. Japanischen auch Sammelkarten-Set. Gibt es auch mittlerweile auf Englisch. Und diese Karte, Ao Sarakano, gibt es ein einziges Mal als Black Label auf der ganzen Welt.
Okay.
Deswegen, also das ist eine Pop One im besten Zustand, die es gibt. Die Karte an sich ist nicht teuer, das ist so eine 13, 15 Dollar Karte, aber ist für mich halt so ein Special Piece in der Sammlung, weil sie einfach one of a kind ist, basically.
Black Label ist jetzt ja auch nicht ganz so einfach zu bekommen, tatsächlich. Ja,
also aber
im Sport.
Ja, genau. Im Sport ist es crazy schwierig. Tatsächlich ist es aber so, dass bei japanischen Karten, beziehungsweise gerade bei diesen Weiß-Schwarz-Anime-Karten, es im Verhältnis, vor allem zu Sportkarten, wesentlich einfacher ist, Black Labels zu bekommen. Und im Verhältnis zu englischen, beziehungsweise deutschen Pokémon-Karten auch nochmal einfacher ist.
Okay.
Rein statistisch gesehen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Beckett abläuft, ob die einfach die Karte reingereicht kriegen und sagen, ja, Black Label, oder ob die Karten einfach mit mehr Sorgfalt gedruckt werden, weil zum Beispiel diese Sets von Weiß-Schwarz haben ja einfach als Druckmenge viel, viel weniger als Pokémon. Mhm. Und deswegen passieren bei Pokémon mehr Fehler und mehr Ink geht daneben, mehr Centering ist off.
Ja. Okay.
Also ich konnte dich vor allen Dingen bei der ersten Karte, ich glaube, da finden sich schon der ein oder andere wieder. Also weil du das gerade so ein bisschen beschrieben hast, ich glaube schon, dass es ja, wie du schon sagst, gerade dieses Gefühl habe ich mich auch selber erwischt. Da gibt's einfach Karten, wo du sagst, oh, die kann ich mir eh nicht leisten. Ich bleib jetzt beim Sport, irgendwie Jordan Rookie-Karte, irgendwie die Rookie-Karte von Fleer 86. Das ist so eine Karte vielleicht oder für den einen oder anderen noch eine andere, wo man dann schon sagt, bis das ist für mich unerreichbar, aber wenn man das dann irgendwie hat oder zumindest auf dem Weg dahin erreicht hat, wo du dann irgendwie sagst, es ist jetzt egal, was die gekostet hat, weil die wollte ich schon immer, ist das, kann ich, also ich konnte mich da wiederfinden, tatsächlich.
Das ist für mich genau so ein Punkt, also du hast es perfekt wiedergegeben, weil für mich ist das einfach, die Karte ist nicht nur schön und für mich einfach mein Grail, sondern sie markiert auch einen Punkt in meinem Sammlerdasein, wo ich mir halt einfach mal gedacht habe, da spielt Geld für mich keine Rolle und es fühlt sich als Sammler schön an, an einem Punkt zu sein, wo man das sagen kann und einfach auch auf einem Level ist, in Anführungszeichen, wo man sich vielleicht auch denkt, nö, die hole ich mir jetzt und das ist die absolut richtige Entscheidung und ich freue mich da sehr drüber.
Ja.
Du bist schon aber so auch detailverliebt, kann man das so sagen? Wenn du so die 100%. Karten beschreibst und so, da merkt man schon, dass du da schon tief drin bist in der Materie, ne?
Ja, also gerade bei Pokémon ist, glaube ich, auch für mich so ein Ding, dass es Artworks gibt oder Karten gibt, die vielleicht von vielen Leuten nicht so appreciated werden. Vor allem, weil die also es passiert immer, dass irgendwelche Artworks dann nach 4, 5 Jahren schön gefunden werden oder sowas, aber für mich das hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal angedeutet, steht nicht immer nur der Wert der Karte im Vordergrund, sondern es ist wirklich auch dieses, was findet man vielleicht oder was kann man noch sehen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das schon habe, aber es kennen vielleicht auch einige Zuschauer schon. Ich kann euch mal ein Beispiel geben. Eine Karte, die ich jetzt auch in London gekauft habe, ist dieses Melodic, auch aus einem der neuesten Sets. Ich kann leider die Farben nicht zeigen, weil es auch in einem Links ist. Aber dazu gehört unter anderem eine Full Art der Vorentwicklung. Und diese beiden Karten kann man absolut perfekt untereinander legen, weil die Vorentwicklung hier runter im Wasser schwimmt, sozusagen.
Okay. Ah, krass.
Gleiches gilt für dieses Latias.
Huch.
Ja, weil man hier daneben die männliche Form also die männliche Form, aber das legendäre Pokémon Latios packen kann, das einfach im Hintergrund fliegt und dann kann man die Karten perfekt nebeneinander stellen. Okay. Und das sind für mich so Karten, die man, die sind vielleicht nicht so teuer wie jetzt das Nachtara oder wie ein Vintage Glurak, aber die haben für mich einfach den Mehrwert in der Geschichte, die die Karte erzählt. Und das ist für mich vielleicht auch so die Connection zu der Gaming-Vergangenheit, weil man mit diesen Pokémon aufgewachsen ist und weiß, über welche Regionen die fliegen, wo die sich befinden. Und man hat im Kopf wieder diesen Moment, wie man als kleiner Butschi vor seinem Gameboy sitzt und zum ersten Mal diese Momente erlebt. Mhm. Und ich finde, darin kann man sich unheimlich schön in diesen Karten auch wiederfinden.
Geil. Das ist Liebe. Also ich höre Liebe Beispiel aus.
Wo man sieht, dass du sehr detailverträumt, das war, glaube ich, ein roter Slapmack, den du um deine rote Karte
gebaut hast. Ja, ich bin sehr, da achte ich tatsächlich sehr drauf. Also ich habe auch ein paar mehr von diesen Evoli-Entwicklungen gekauft und habe dann direkt darauf geachtet, dass ich den passenden Graded Guard immer für die Entwicklung parat habe. Deswegen, ja, das Detailverliebt würde ich so abnehmen.
Aber Dann muss ich noch mal ganz kurz jetzt auch zu Holy aber rübergehen, weil mir ist Holy ganz früh auch sehr positiv aufgefallen, weil die auch einfach sehr kreativ und detailverliebt an ihre ganze Produkte rangegangen sind, ne? Mit den kleinen Charakteren und so weiter und so fort. Das war wie so eine eigene Welt, die man da irgendwie kennengelernt hat. Und auf jeder Packung, jeder Dose, das ist so auch sehr liebevoll gemacht irgendwie.
100%ig. Also ich glaube, da kommt jetzt wieder das Verpackungsopfer in mir durch. aber es ist ja nicht nur dieses Detailgetreue, sondern es ist ja, was ich glaube, was unser Squad auch auszeichnet, ist der Sammlerwert.
Ja.
Also nicht in Form von Geld, sondern einfach, wie schön es aussieht, die Dosen nebeneinander zu platzieren, um alle Figuren nebeneinander zu sehen. Ich glaube, das ist einfach ein Value, der auch diesen Produkten innewohnt. Ob es jetzt die Energies sind mit den unterschiedlichen Animals drauf, ob es die Hydration Drinks sind mit den Tropfen, die unterschiedliche Sportarten betreiben, die Eistees. Ja, genau.
Ja, also Fußballkollege.
Das ist ja auch zum Beispiel so ein Beispiel. Wusstest du, dass es oder wusstet ihr, dass genau dieser Tropfen findet sich auch in der oder an der Holy Bar im Stadion von Olympique Marseille.
Ach was.
Gibt's eine Holy Bar, weil wir ja auch mit Olympique Marseille tatsächlich verpartnert sind. Und da auch kann man im Stadion Holy trinken. Im Velodrom.
Geil. Das ist ja geil. Ja, aber ich finde das auch, tatsächlich ist das auch ein Drink, der halt zum Sport gut passt, weil ihr halt auf den ganzen Zuckerscheiß und so verzichtet. Kann man das auch guten Gewissens trinken. Muss ich sagen. Also ich will jetzt hier keinem irgendwas aufquatschen, aber das ist meine echte Meinung. Markus, deine natürlich jetzt auch.
Ich bin der gleichen Meinung und ich habe mich tatsächlich in diesen, du hast mich vorhin nämlich nicht gefragt, was ich trinke, Lime, Mint, Matcha, Green Tea, ein bisschen verliebt in diesen Geschmack, den ich jetzt in der zweiten Woche wiederholter mal trinke. Aber das Schöne ist, was wir noch gar nicht gesagt haben, dass für die Leute da draußen, die das auch schon kennen oder kennenlernen wollen, wir ja einen Code am Start haben, der genutzt werden kann.
Der kann benutzt werden. Der ist natürlich auch in den Shownotes. Den findet ihr auch auf dem Instagram-Profil. Da gibt's ein Starter-Set. Da gibt's für 5 Euro Rabatt haben wir mit dem Code HOBBY5 für die erste Bestellung HOBBY 10% auf alles, auch für Bestandskunden. Maxi, da kannst du noch über unseren Code bestellen.
Ja, zum Beispiel, genau. Ich kann es nicht aus dem Büro mitnehmen, mache ich nicht. Mache ich natürlich nicht, habe ich nie gesagt.
Nein. Das geht nicht.
Ich vielleicht auch noch mal von mir, ist jetzt vielleicht ein Vorteil, dass ich hier mit im Podcast sitze. Vielleicht auch mal an die Leute, die sich jetzt immer denken, ach, nicht schon wieder Holy, so. Vertraut mir, Leute. Es gibt ja einen Grund, warum auch so viele Leute dafür Werbung machen. Ja. Ich sag immer, gibt eigentlich nur die Version, also wenn so viele dafür Werbung machen, dann muss doch irgendwas dran sein, so. Give it a shot, vertraut den Jungs, vertraut mir, Hobby für 10% auf alles oder Hobby 5, wenn ihr es noch nie probiert habt, ich glaube, das wird eher der Case sein. Kauft euch das Starter-Set Deluxe, kriegt ihr nochmal 5 Euro off, kriegt jetzt gerade auch ein gratis Thermoshaker noch mit dazu, könnt die neuen Milkshakes ausprobieren, die wir auch noch mit am Start haben.
Sehr geil
Und könnt euch einmal dadurch alles durchtesten und ich sag immer, wenn ihr euch einmal durchprobiert habt und sagt, dann ist es nicht euer Ding, alles fein, haben wir gar kein Problem mit, aber give it a shot so. Genau, das ist einfach mein Take.
Und in den Shownotes findet ihr natürlich auch den Link zur Website und guckt euch einfach auch mal die Website an, Leute, mit wie viel Liebe wirklich das ganze Ding auch gestaltet ist. Mein voller Ernst. So, ja. Ich meine, du kommst ja auf Produktwebsites, dann denkst du manchmal, okay, alles klar, so, aber irgendwie da springt ein Funke über, muss ich ganz ehrlich, oder bei euch ein Tropfen springt natürlich über, muss ich sagen. Ja. Ich finde das wirklich, ich kannte Holy auch schon vorher und war irgendwie total happy, dass du dich da gemeldet hattest, so, weil das einfach, es ist auch einfach lecker und ihr habt geile, sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen tatsächlich, nicht so ein Standardkram.
Das wollte ich gerade sagen, weil halt für jeden so ein bisschen was dabei ist, ne? Ob es jetzt Eistee ist, was ich eben schon mal angedeutet habe, diese Hydration-Sachen, ein bisschen Energy ist dabei oder eben, die ich noch nicht probiert habe tatsächlich, sind hier die Milkshakes tatsächlich.
Karamell, mein Freund, Karamell.
Sehr gut. Also die Milkshakes sind auch ein Produkt, was, glaube ich, unheimlich einschlägt. Mhm. Also, wie du schon gesagt hast, das deckt ja im Prinzip alles ab, ne? Also du hast, wenn du Energy-Fan bist, du am Holy Energy. Wenn du viel Sachen für den Sport brauchst, gibt's Holy Hydration mit den Elektrolyten. Wenn du einfach nur guten Geschmack, kein schlechtes Gewissen haben willst, hast du die Eistees, ne, ohne Zucker, kaum Kalorien. Ich glaube 17 Kalorien pro Portion.
20,
Trinke ich gerade übrigens. Mein Favorite ist da immer Iced Tea Peach. Ist immer der Go-To-Geschmack auf jeden Fall, wo man zu zurückkommen kann. Und jetzt, glaube ich, die Milkshakes haben nochmal eine völlig neue Welt eröffnet. So, haben auch keine Kalorien, keinen Zucker und kaum Kalorien, Leute, natürlich, ne? Also, wenn ihr das auch mal tryen wollt.
Nice.
Die sind auch vegan, tatsächlich. Also, wenn man mit Milchalternative mischt, ist vielleicht auch nochmal wichtig. Es gilt für alle Drinks, beziehungsweise alle Produkte von uns. Genau.
Ihr sitzt in Berlin, ne, glaube ich, oder? Sitzt in Berlin. Gibt's bei euch, bei Holy, auch noch andere Sammler, mit denen, oder bist du da, hältst du da die Stellung für die Hobby-Community?
Ich halte da schon ziemlich die Fahne hoch, so wie ich das jetzt interpretiert habe, so die letzten Monate, würde ich mal behaupten. Also bei mir auf dem Tisch steht auch so eine Popfigur von Ruffy Gear 5 tatsächlich aus One Piece. Und ich bin da mit ich habe meinen Kollegen Max jetzt wieder ein bisschen angefixt. Also der ist auch heiß auf Trading Cards.
Okay.
Und der hat jetzt, wir waren erst heute wieder in der Mittagspause schön Karten shoppen noch nebenher.
Sehr gut.
Einfach auch entspannt mal so, kann man ja machen. aber den habe ich wieder ein bisschen angefixt. Ich glaube ansonsten, also auf jeden Fall nicht so intensiv. Kann sein, da wird so unter der Hand ein bisschen gehandelt noch. aber nicht, dass es mir jetzt groß aufgefallen wäre.
Okay.
Liegt natürlich daran, weil wir uns alle absolut auf unsere Arbeit fokussieren und wenig Zeit bleibt für das Hobby leider.
So ist es doch, das sind doch die Fakten. Aber jetzt durch diesen Podcast werden die natürlich alle völlig steil gehen.
So nämlich. Wird auf jeden Fall im Firmenchat geteilt, ja.
Ja, stark, ey. Guck mal, im Firmenchat, Markus, haben wir es geschafft. Das musst du erstmal machen.
Genau so.
Die Junge, ey, stark.
Ja, Mann.
Wir haben über deinen Einstieg ins Sammeln gesprochen. Hast du eine Wunschliste? Hast du noch Ziele als Sammler, wo du sagst, ey, das muss ich komplettieren, die Karte brauche ich noch. Oh, da sehe ich. Oh, jetzt.
Da rattert's.
Das ist immer eine Also gerade nach diesen Wochenenden in London ist es immer richtig kritisch, ne? Weil man ist so. Okay, ich habe jetzt Euro ausgegeben und wird am liebsten noch weiter spenden, aber man muss natürlich auch ein bisschen rational bleiben. Man hat auch Rechnungen zu bezahlen.
Bisschen rational, aber nur.
Bisschen. Ne? Aber es gibt für mich als Sammler natürlich noch viele Goals. Das reicht von so kleinen Sachen, wie zum Beispiel jetzt die Matching-Karten für Latias und für Milotic zum Beispiel noch zu kaufen. Werde ich dann wahrscheinlich aus Japan bestellen oder so, weil es ja eh die japanischen Artworks sind. Bis zu dann großen Zielen, wo man sagt, man will die Goldstar-Sammlung, die man hat, von den Pokémon noch vervollständigen, wo halt auch jede Karte ihren gewissen Preis hat. Ich glaube, das sind so größere Ziele. Und natürlich hat man so Chase-Cards. Ich glaube, das gilt für jeden, hinter denen man schon Jahre her jagt, das ist, ich glaube, für die meisten Pokémon-Sammler ist das ja immer irgendwas Glurak-Relatedes. Ich muss gestehen, ich bin ein großer Fan von Glurak, persönlich auch, zumindest was die Spiele angeht. Kartentechnisch natürlich auch. Ich habe auch ein paar Shiny Gluraks und sowas gesammelt. Ich bin aber nicht der, dass ich sage, dass dieses zum Beispiel, dass das, also meine Chase-Karte wäre jetzt kein PSA 10 First Edition Base Set Charizard. Mhm. Einfach, weil das für mich so dieses Artwork, das klingt jetzt böse, aber dieses Artwork ist für mich ausgelutscht. Okay. Irgendwie so, weil man es schon so oft gesehen hat und jeder große Sammler geht danach. Ich glaube, was für mich so unheimliche Chase-Karten sind, ist einmal das Moonbryon, das genannt, also das Nachtara auf dem Kirchturm, wenn ihr das schon mal gesehen habt, weil es einfach so modern die absolute Chase-Karte ist, würde ich sagen. Dann die alte Version davon, das ist das Nachtara aus Aquapolis, müsste das sein, okay, aus dem alten Set. Das ist auch unheimlich selten und unheimlich teuer in der PSA 10. Karens Umbreon ist auch, das ist so ein zusammengerolltes Nachtara, was sehr, sehr schön aussieht. Und ich glaube, dann, wenn wir jetzt noch eine Sparte höher greifen, würde ich sagen, dass so, wenn ich mir Karten aussuchen dürfte, wo ich sagen könnte, ja, davon habe ich in 10, 15 Jahren ein komplettes Set, dann wären das die Poncho Pikachus. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Das sind Pikachus, also es sind Promokarten aus Boxen, die im Pokémon Center verkauft wurden in Japan. Mhm. Die gibt's auch nur auf Japanisch. Okay. Das sind Pikachus, die Ponchos tragen von Pokémon. Also es gibt's mit Rayquaza, das gibt's mit Glurak, das gibt's mit Carpador, das gibt's mit Garados. Es gibt ein Mario Pikachu, das da auch mit reinzählt. Es gibt ein Luigi Pikachu, das da mit reinzählt. Ich hatte auf der London Card Show, ich hoffe jetzt meine Mutter hört nicht zu, tatsächlich, ich hatte ein Poncho Garados dort gesehen, also es gab mehrere, aber ein Poncho Garados, das war dort ausgeschildert mit 2700 Pfund in PSA 10, also wir reden da über 3200 Euro so ungefähr für eine Karte, also an der Stelle vielleicht mal nicht so viel Geld für Karten ausgeben, sondern rational denken.
Nochmal, er hat's nicht gekauft.
Nein, ich hab's nicht gekauft. Das kann ich nicht machen. So wirklich. Also, das ist auch, wenn wir jetzt mal rein geldtechnisch sprechen, ich habe kein Problem damit, darüber zu reden, hätte ich das kaufen können. Mhm. Aber was ich da vielleicht anführen muss, was in meine Sammlerromantik oder was dagegen meine Sammlerromantik spricht, ist, dass sich das für mich in dem Moment falsch angefühlt hat.
Okay.
Weil das so ein Ding ist, dass man zu sich selbst sagt, du bist noch nicht bereit dafür. So, die Sammlung ist noch nicht bereit dafür. Du fängst ja auch nicht mit einer LeBron One of One an, sondern du sammelst erstmal vielleicht so, kommst ein bisschen rein, dann kommt nach einer Zeit vielleicht mal eine Luca Rookie um die Ecke geflogen oder so, irgendwie nach 2, 3 Jährchen und so fuchst du dich langsam rein. Und bei Pokémon ist es auch so, ich habe mit kleinen Karten angefangen. Ich habe viele Slabs, die auch nur 20 Euro wert sind, aber wo mir eben mir persönlich was dran liegt. Ich habe zum Beispiel eine Sammlung von Full Art Trainerkarten oder von Full Art Female Trainers, weil in PSA 9 ist für mich immer ganz wichtig, weil ich immer sage, es gilt natürlich für alle Menschen, möchte ich vorab schicken, aber weil ich immer sage, keine Frau ist perfekt. Deswegen Female Trainer Cards nur in der PSA 9
und nicht
in der 10, wie sie perfekt ist. Das ist so ein persönlicher Touch für eine Sammlung, finde ich auch, der einfach wichtig ist. Und das sind so kleine Sachen, die man immer nebenher mitsammelt. Und man geht natürlich auf diese großen Brocken zu, aber wie man auch im Leben so schön sagt, der Weg ist das Ziel.
Aber eine voll gesunde Einstellung, finde ich. Also eine sehr, sehr gesunde Sammler Einstellung. Gut. Also, aber das mit deiner Mutter hast du aber auch erwähnt, damit die dir das vielleicht zu Weihnachten schenken könnte, ne?
Nee. Also, nee. Also es ist nicht unverständlich für meine Eltern, so würde ich es nicht behaupten, aber es ist immer schwierig, wenn man dann danach sitzt und sie fragen, wie viel du ausgegeben hast und man antwortet ehrlich und dann sitzen die da so mit offenen Mündern und fragen sich, warum der 28-jährige Sohn sein Geld immer noch für Pappkarten ausgibt am Ende des Tages.
den könnte man das aber vielleicht so erklären, ne? Wenn sie damals NES gespielt haben, ein original verpackte NES-Spiel.
So.
Da will nicht wissen, was die heute, die kannst du ja auch teilweise graden lassen, so NES-Spiele. Ich glaube, so. Die haben auch einen guten Wert. Da hat man so vielleicht einen guten Zusammenhang zu Karten hinbekommen.
Mein Vater hat das mittlerweile tatsächlich auch verinnerlicht. Also dem habe ich das auch, also die sind ja immer mal hier in Berlin auch bei mir und gucken dann so auch, stehen ja im Regal ein paar von meinen Slabs und dann fragt mein Vater auch immer so, oh, ich kenne aber das Pokémon noch, da hast du auch früher auch immer gespielt. So. kenne natürlich noch so die ganzen Relations, ne? Aber ja, das ist so, ich glaube, so von den Chase-Karten her muss man langsam in Richtung Ende gehen.
Voll cool. Finde ich eine gute. Aber auch mit deinen Eltern, das finde ich eine total coole Story auch irgendwie, dass da so die Nintendo-Vergangenheit quasi ist.
Oh ja, oh ja. Also da gibt's ganz wilde Geschichten. Ich hoffe, ich darf das jetzt erzählen, aber meine Eltern sind immer relativ offen. Früher war klassischer Freitagabend bei meiner Familie, als ich noch nicht geboren war, Vater kam von Arbeit, Mutter hatte Spaghetti mit Soße gemacht.
Geil.
Und dann wurde das allererste Super Mario auf dem NES gezockt und dann fing Streit an, wann wer dran ist.
Oh ja.
Bis das halt irgendwann so gehandhabt wurde, dass einer gespielt hat, bis alle Leben alle waren und dann wurde gewechselt.
Geil.
Das war früher der klassische Freitagabend bei meinen Eltern, bevor ich geboren wurde und wahrscheinlich auch noch, als ich auf der Welt war, kann ich mich nicht dran erinnern.
Und auch seitdem du ausgezogen bist.
Oder seitdem, kann auch sein, die steht wieder oben im Wohnzimmer. Also kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube, wo mein Vater ein richtiges Revival davon hatte, war, als die Nintendo Wii damals rauskam. Mhm. Da wurde auch im Wohnzimmer regelmäßig die Fernbedienung Richtung Fernseher geworfen beim Bowling, weil man dieses Band nicht dran gemacht hatte. aber ja, da ist auch viel, viel Liebe zu Videospielen auch noch vorhanden, glaube ich, aus alter Zeit.
Voll cool.
Mega.
Sehr gut, ey. Ja, nice. Mensch, das ist so, das hat alles in allem total Sinn gemacht, was wir hier besprochen haben.
Ja,
sich stimmig, das Konzept.
Vielleicht als Abschluss für mich, weil ich das am Wochenende auch wieder besprochen hatte, wenn ich jetzt so mit meinem Zauberstab wedeln dürfte, was so mein Endziel ist so in 15 Jahren mit Arbeiten hier aufzuhören und das ist jetzt gerade, kann auch sein, das ist nicht mehr mein Traum, aber jetzt gerade wäre mein persönlicher Traum, einen Pokémon-Kartenladen auf Okinawa aufzumachen.
Ach.
In Japan tatsächlich.
Alles
also,
klar.
Sich dort
wieso
ein Haus
dort?
Zu kaufen.
Helft mir, das hat bestimmt irgendeinen Grund, Okinawa, weil da irgendwas mit Pokémon zu tun hat, oder warum?
Nee, ist tatsächlich einfach, weil ich die Insel unheimlich schön finde. Und, weil ich mir denke, es ist bestimmt cool, morgens so klassisch auf Pokémon Sonne Mond Style auf seiner Insel aufzuwachen, seinen Laden aufzumachen. Da gibt's auch noch keinen Kartenladen tatsächlich. Also jetzt gerade kann sich in 15 Jahren geändert haben.
Du hast ja schon Büroflächen angeguckt.
Ja, genau. Ey. Und aber morgens kurz an den Strand und dann in den Laden, den Laden aufsperren.
Ja.
Und gar nicht für Profit oder ähnliches, sondern einfach so um das Leben als Sammler und als Berufstätiger gleichzeitig zu genießen sozusagen.
Nice. Klingt
nach einem guten Plan, ey.
Ja. So ein Pokémon-Nomade nennt man das dann, glaube ich.
So in etwa,
genau. Geil. Das ist richtig schön. Ey, super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Nochmal, wir freuen uns wirklich, dass wir dich und euch an Bord haben.
Ja.
Ey, sehr gerne. Sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid, dass ich mit dabei sein durfte. Hobby und Hobby 5 Leute dran denken.
So, Hobby 5.
Bei Bodi sparen.
Show Notes, alles, Leute. Uns werdet ihr nicht mehr los. So.
Ja.
Vielen, vielen Dank,
Max. Vielen Dank, Maxi.
Ey,
vielen, vielen Dank. Grüße nach in die Hauptstadt. Wie sagt man, Prost. Bis bald.
Prost und bis bald.
Prost, Leute.
Ciao, ciao.
Ciao.
Every Friday night when the sun goes down low, Marcus and Dennis got a show to bestow on trading cards and things from the past, collectibles that are built to last, from baseball rookies to rare comic books, memorabilia that grabs your heart's hooks. Tune in anywhere, It's easy to find a podcast for the collector's mind. Das Hobby, where treasures unfold. Every Friday, stories are told. Marcus and Dennis, guiding the way on this golden show, week by week, come what may. From cards and coins to signed guitars, history in your hand, it's never far. Listen in and join the ride. Das Hobby, where passions collide. They talk the legends and they share the dreams of finding rare gems that make you beam. From platforms galore, they reach your ear. A collector's haven, it's crystal clear. Das Hobby, where treasures unfold. Every Friday, stories are told. Marcus and Dennis, guiding the way. On this golden show, week by week, come what may. Das Hobby, where treasures unfold. Every Friday, stories are told. Marcus and Dennis, guiding the way. On this golden show, week by week, come what may.